SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Immer mehr Kantonalbanken bekennen Farbe und rechnen im Steuerstreit mit den USA mit einer Buße. Damit es nicht mehr ins Auge geht, Basler Polizisten tragen künftig Schutzbrillen gegen Laserattacken. Mit dem IMSI-Catcher IMSI-Handys überwachen. Eine umstrittene Überwachungsmethode soll klarer geregelt werden. Um 13 Uhr, Merkels neue Regierung steht 85 Tage nach der Bundestagswahl in Deutschland. Noch sind alle zufrieden, doch der große Koalitionskater droht, denn die neue deutsche Regierung verspricht ihren Bürgern viel, vielleicht zu viel. Tagesgespräch mit Deutschland-Korrespondent Kasper Selk um 1. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Im Steuerstreit mit den USA beziehen immer mehr Kantonalbanken Position. 8 weitere Banken haben mitgeteilt, dass sie sich im Programm mit den USA in die Kategorie 2 einreihen. Die Kantonalbanken von Aargau, Zug, Luzern, St. Gallen, Graubünden, Nidwalden, Genf und der Waadt nehmen somit eine Buße in Kauf. In die Kategorie 2 kommen Banken, die damit rechnen müssen, dass ihre Kunden möglicherweise gegen amerikanische Steuergesetze verstoßen haben. Die Kantonalbanken von Glarus, Uri und Appenzell plädieren auf unschuldig, wie sie mitteilen. Sie teilen sich in die Kategorie 4 ein. Der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse ist mit der Lohnrunde 2014 nur mäßig zufrieden. Viele müssten sich mit einer Nullrunde zufrieden geben, trotz der erfreulichen Wirtschaftsentwicklung. Andere profitierten von einem Plus von bis zu 2,5%. Im Durchschnitt steigen die Löhne nächstes Jahr um etwa 1%. Schlechte Nachrichten für den haitianischen Duvalier-Clan. Das Geld von Ex-Diktator Jean-Claude Duvalier, das sich auf Schweizer Konten befindet, bleibt eingefroren. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Es macht damit den Weg frei für ein Verfahren zur Rückerstattung des Geldes an Haiti. Die 5 Millionen Franken waren von Duvalier und seinem Clan in die Schweiz geschafft worden. Seit 1987 ist das Geld eingefroren. Im Falle einer Rückerstattung an Haiti sollen mit dem Geld die Lebensbedingungen der Bevölkerung verbessert und der Rechtsstaat gestärkt werden. Die Polizei des Kantons Basel-Stadt rüstet ihre Mitarbeiter an der Front mit Schutzbrillen gegen Laserattacken aus. Das meldet das Justiz- und Sicherheitsdepartement. Diese Angriffe haben in der Vergangenheit zugenommen und können die Augen dauerhaft schädigen. Die Anschaffung der Schutzbrillen erfolgt nach einer längeren Testphase. Chiles frisch gewählte Präsidentin Michelle Bachelet hat für ihre zweite Amtszeit ein Reformprogramm angekündigt. So soll künftig Bildung kostenlos sein und das Wahlrecht neu geregelt werden. Die Sozialistin Bachelet hat den zweiten Wahldurchgang für die Präsidentschaft deutlich gewonnen, mit über 62% der Stimmen. Die konservative Kandidatin Evelyne Matthei kam auf 38%. Bachelet war von 2006 bis 2010 Chiles erste Frau im Präsidentenamt. Nach dem Luftangriff auf die Stadt Aleppo im Norden Syriens ist die Zahl der Toten auf mindestens 76 gestiegen. Das berichtet die Organisation der Menschenrechtsbeobachter in London, die den Aufständischen nahesteht. Regierungsgegner vor Ort sprechen von 83 Toten. Eine unabhängige Bestätigung gibt es nicht. Laut den Berichten aus Aleppo hat die syrische Armee aus Helikoptern Fässer mit Sprengstoff über der Stadt abgeworfen. Das staatliche syrische Fernsehen meldete, die Truppen des Regimes von al-Assad seien in Aleppo gegen Terroristen vorgegangen. Ungeachtet der pro-westlichen Proteste in Kiew will der ukrainische Präsident Janukowitsch die Zusammenarbeit mit Russland intensivieren. Mehrere Abkommen seien zur Unterschrift bereit, heißt es nun von der russischen Regierung. Die Ukraine braucht dringend Finanzhilfe. Statt enger mit der EU zusammenzuarbeiten, setzt die Regierung Janukowitsch dabei auf Russland. Dagegen wird seit Wochen protestiert. Die südafrikanische Hauptstadt hat ein neues Wahrzeichen. Präsident Jacob Zuma hat in Pretoria ein 9 Meter hohes Denkmal Nelson Mandelas enthüllt. Dieser Akt signalisiere das Ende der Trauerzeit, erklärte Zuma. Gestern wurde Mandela beerdigt. Der Friedensnobelpreisträger war am 5. Dezember gestorben. Der Vulkan Ätna auf Sizilien spuckt erneut Asche und legt damit den Flugverkehr von und nach Catania lahm. Der Ätna ist mit 3.350 Metern der höchste noch aktive Vulkan Europas. Leichtere Eruptionen mit weit sichtbaren Aschefontänen kommen häufig vor. Mehr als ein Dutzend waren es allein in diesem Jahr.
12:35 Uhr, Rendezvous. Im Zweifel für Kategorie 2. Wie sich die Kantonalbanken im Steuerstreit mit den USA positionieren und so wenig Risiko wie möglich eingehen wollen. 1000 Schutzbrillen gegen Laserpointer.
Die Brille sieht eigentlich von außen aus ähnlich wie eine Skibrille, hat gelb getönte Gläser, die die wichtigsten Strahlen, die wichtigsten Laserstrahlen herausfiltern.
Wie die Basler Behörden ihre Polizisten schützen. Hoffnungsträger Rouhani. Menschen im Iran, warum sie ihrem Präsidenten eine Öffnung zutrauen. 50 Reformen in 100 Tagen und ein paar ganz große für die nächsten Jahre. Die sehr ehrgeizigen Pläne der neuen alten Staatspräsidentin Chiles. Schließlich, wenn die Tabelle täuscht, Gedanken zur Halbzeitbilanz in der Schweizer Fußballmeisterschaft. Jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.851 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.22.10 Franken gehandelt, der Dollar zu 88,63 Rappen. Das Wetter. Bis morgen Abend liegen über dem Mittelland einige teils zähe Nebelfelder, sonst ist es oft sonnig. Die Temperatur erreicht im Nebel Höchstwerte um 0 Grad, an der Sonne wird es mit bis zu 10 Grad mild.
Also, die Schweizer Kantonalbanken beziehen zum Steuerprogramm mit den USA Position. Man kann sagen, wenn man die Liste anschaut, die vorliegt heute, die meisten Kantonalbanken schließen nicht aus, dass es unter ihren Kunden US-Steuersünder gibt. Sie teilen sich in die Kategorie 2 ein, damit nehmen sie Bußen in Kauf. Bei mir im Studio ist nun Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Warum wählen denn die meisten Kantonalbanken diese Kategorie 2?
Ja, das Hauptargument für die Kategorie 2 ist die Rechtssicherheit. Die Rechtssicherheit, das heißt, die Bank weiß, dass sie mit einer Buße rechnen muss, weil sie ja wahrscheinlich US-Recht gebrochen hat. Sie weiß aber auch, dass sie später keine Strafklage am Hals hat, sofern sie dann auch schön brav mit den Amerikanern kooperiert. Die Aargauische Kantonalbank zum Beispiel, auch die St. Galler KB, die gehen diesen Weg. Sie sind bereit, sich mit einer Buße freizukaufen. Und sie folgen damit auch dem Appell der Finanzmarktaufsicht FINMA. Die hat nämlich eindringlich empfohlen, im Zweifelsfall in die Kategorie 2 zu gehen.
Geben denn diese Kategorie 2 Banken damit zu, dass sie nicht wirklich wissen, mit wem sie da geschäften?
Das könnte man so sagen. Generell gilt, je größer die Bank und je mehr Kunden, desto mühsamer sind die Abklärungen. Oft ist es auch schwierig, US-Steuerpflichtige als solche zu erkennen. Bei Doppelbürgern zum Beispiel ist das der Fall oder bei Leuten, die eine Zeit lang in den USA gelebt haben und darum aus amerikanischer Sicht eben auch sogenannte US-Personen sind. Da kommt noch dazu, dass man als Bank auch nie so genau weiß, was die Kundenberater in der Vergangenheit getan haben. Das spricht dann eben auch für das Vorsichtsprinzip und dafür in die Kategorie 2 zu gehen.
Kategorie 2 heißt also, es kann happige Bußen geben. Nun sind ja die meisten Kantonalbanken im Besitz der Kantone. Fallen mögliche Bußen auf die Steuerzahler zurück?
Viele Kantonalbanken sagen, sie befürchten keine sehr hohen Bußen. Sie legen sich aber auch nicht fest, was die Summen angeht. Klar ist eigentlich nur, die Teilnahme am Programm ist nicht gratis. Neben einer allfälligen Buße sind nur schon die Abklärungen aufwendig und teuer. Auf der anderen Seite ist mein Eindruck, dass die Kantonalbanken recht vorsichtig agieren, dass sie risikobewusst sind und eine Eskalation des Steuerstreits sieht unwahrscheinlich aus, dass es zu einer solchen Eskalation kommt. Als Steuerzahler sollte man sich also nicht allzu große Sorgen machen.
Jan Baumann, nun gibt's ja noch weitere Kategorien, wo sich die Banken einreihen können, 3 und 4 zum Beispiel. Inwiefern unterscheiden die sich?
Grob gesagt, die Kategorie 3, die ist für die Mutigen. Diese Banken müssen nämlich ihre Unschuld beweisen. Und die Kategorie 4, die ist für die wirklich ganz kleinen Institute, an denen auch die Amerikaner nicht groß interessiert sind.
Nun gibt's in der Schweiz ja rund 300 Banken. Reihen sich denn alle diese Banken in irgendeine Kategorie von 1 bis 4 ein?
So einfach ist es eben nicht. An die Öffentlichkeit getreten sind bisher nur etwa 2 Dutzend Banken von den 300. Möglich, dass es einige gibt, die öffentlich nicht sagen, was sie tun. Und dann ist es auch noch möglich, dass es eine Reihe von Banken gibt, die gar nicht teilnehmen, weil es ist ja nicht Pflicht, an diesem Programm teilzunehmen. Und wer gar nicht mitmacht, der verkriecht sich gewissermaßen vor der US-Justiz und hofft, dass dann auch keine belastenden Beweise auftauchen im Laufe des Prozesses. Der Vorteil, diese Strategie ist gratis, sofern nichts schief geht.
Eben, ziemlich risikoreich das Ganze. Vielen Dank für diese Informationen, Jan Baumann. Polizisten, Piloten, Lokführer, sie wurden in den vergangenen Monaten mit Laserpointern attackiert. Trifft ein Laserstrahl ins Auge, kann es bleibende Schäden geben. Nun handelt die Kantonspolizei Basel-Stadt. Als erstes Korps der Schweiz tragen ihre Polizisten künftig Schutzbrillen. Gaudenz Wacker.
Gelbe Gläser, schwarzer Bügel, ein dynamischer Look. Der Basler Polizeikommandant Gerhard Lips hält eine der neuen Laserschutzbrillen in den Händen.
Die Brille sieht eigentlich von außen aus ähnlich wie eine Skibrille, ein sportliches Gerät, hat gelb getönte Gläser, die wichtigsten Strahlen, die wichtigsten Laserstrahlen herausfiltern.
1000 solcher Brillen hat das Basler Sicherheitsdepartement angeschafft. Für alle uniformierten Polizisten, aber auch für Feuerwehrmänner und Sanitäterinnen, die auch schon Opfer von Laserattacken geworden seien.
Beispielsweise bei einer Rheinrettung wurden von einer Brücke herunter die Mitarbeitenden, die auf dem Feuerlöschboot saßen, geblendet. Und das hat uns dazu geführt, dass wir jetzt entschieden haben, die meisten Mitarbeitenden, die an der Front tätig sind, mit einer persönlichen Brille auszurüsten.
Das sei auch dringend nötig, sagen Berufsverbände. Alleine in Basel gab es in den letzten 2 Jahren 12 Laserattacken gegen mehrere Polizisten. Die Schutzmaßnahme freut daher dem Verband Schweizerischer Polizeibeamter, Generalsekretär Max Hofmann.
Das ist natürlich ein sehr wichtiger Schritt und wir begrüßen diesen mit Freude, weil in den letzten Zeiten sind leider diese Laserattacken immer häufiger geworden und die Schaden, die sie anrichten können, diese Laser, sind sehr hoch. Es können auch permanente Schäden entstehen im Bereich des Auges.
Die Brillen schützen selbstredend nur, wenn sie auch getragen werden. Da Polizisten auch in völlig unerwarteten Situationen geblendet werden können, müssten sie die Brillen also immer tragen. Der Basler Polizeikommandant Gerhard Lips.
Es ist ähnlich wie das Tragen von anderen Schutzbekleidungen. Die Schutzweste beispielsweise gegen Schussverletzungen oder Stichverletzungen. Auch da geschieht ja zum Glück sehr selten etwas, aber die Mitarbeitenden sind so weit sensibilisiert, dass sie eben sich selber zu schützen wissen.
Das Basler Polizeikorps ist das erste der Schweiz, das seine Uniformierten flächendeckend mit solchen Schutzbrillen ausrüstet. Max Hofmann wünscht sich Nachahmer.
Wir hoffen, dass das als Dominoeffekt dann lanciert wird und dass alle Korps dann dasselbe machen.
Weitere Polizeikorps testen derzeit Laserschutzbrillen, etwa die Kantonspolizei in Zürich und Bern oder die Stadtpolizei Zürich und Winterthur. Parallel dazu fordern verschiedene Kreise aber auch, dass die Gesetze verschärft werden. Die kantonalen Polizeikommandanten wie auch verschiedene Vorstösser im Parlament verlangen ein Laserpointer-Verbot. Der Bundesrat will den Besitz von Laserpointern bislang aber nicht komplett verbieten.
Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Das Handy als Spion mit sogenannten IMSI-Catchern kann die Polizei massenhaft Personen abhören und identifizieren, und zwar eben via Mobiltelefon. Schon heute nutzen die Strafverfolgungsbehörden diese Technik. Überwachungskritiker sind alarmiert, das Bundesamt für Justiz relativiert. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Es war ein Drogendealer, den die Kantonspolizei Basel-Land vor 2 Jahren im Visier hatte. Die Polizei wollte wissen, welche Gespräche der Tatverdächtige über sein Handy führt. Dazu machte sie keine herkömmliche Telefonüberwachung, sondern nutzte einen sogenannten IMSI-Catcher, ein technisches Gerät, das sich in Mobilfunktelefone einloggen kann. Im Umkreis von 300 Metern werden so alle eingeschalteten Handys identifizierbar. Für Martin Steiger, Mitglied der digitalen Gesellschaft, die sich kritisch mit Überwachungsmethoden auseinandersetzt, ist ein solcher IMSI-Catcher ein Traum für jede Überwachungsbehörde.
Gleichzeitig hat die Polizei die Möglichkeit, bei jedem Bürger, über den sie Daten gesammelt hat, eine Telefonbuchabfrage durchzuführen. Das heißt, sie kann jederzeit herausfinden, wer nutzt welches Mobiltelefon.
Gerade bei Demonstrationen sei dies von großem Vorteil, ist Überwachungskritiker und Rechtsanwalt Steiger überzeugt.
IMSI-Catcher werden heute schon eingesetzt und man kennt das schon aus dem Ausland. Also dort wurden tatsächlich schon solche Personenkontrollen durchgeführt von vielen Personen, die auch gar nicht verdächtigt sind. Und von dem her besteht das Interesse natürlich auch bei der Schweizer Polizei.
Laut der Schweiz am Sonntag von gestern nutzt das FEDPOL das Gerät bei der Suche nach vermissten Personen. Und die Kantonspolizei Zürich sei aktuell daran, sich gleich zwei IMSI-Catcher anzuschaffen. Die Anwendung steht dabei auf wackeligen gesetzlichen Füßen. Mit der aktuellen Revision des Gesetzes zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs soll sich dies ändern. Gleichzeitig soll die Strafprozessordnung angepasst werden. Und genau deswegen schlagen die Überwachungskritiker Alarm. Sie befürchten, dass mit solchen IMSI-Catchern Personen in Zukunft flächendeckend kontrolliert werden könnten, auch ohne richterliche Genehmigung, ohne konkreten Tatverdacht, so wie es heute geregelt ist. Daniel Fischer, Nationalrat der Grünen Partei.
Natürlich ist es wichtig, dass bei einem schweren Tatverdacht für ein schweres Verbrechen alles Nötige unternommen werden kann. Aber es darf nicht so weit gehen, dass am Schluss eine massenweise Überwachung von Dritten, die damit gar nichts zu tun haben, einbezogen ist.
Das Bundesamt für Justiz hingegen relativiert. Mit den Gesetzesrevisionen wolle man nur Transparenz schaffen in einem Bereich, in dem die Technologie der Gesetzgebung voraus sei. Und auch in Zukunft dürfe die Polizei nicht wahllos Leute identifizieren, sondern nur solche, die konkret mit dem Tatverdächtigen zu tun haben. Patrick Kroner vom Bundesamt für Justiz.
Die Strafverfolgungsbehörden haben diese Daten zur Verfügung. Die Polizei macht diese Arbeit. Aber sie braucht nicht unbedingt alle Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zu identifizieren. Es kommt darauf an, wie die Ermittlungen laufen. Vielleicht haben wir, ich weiß nicht, 10 Daten und dann nach 2 Daten sieht man, aha, jetzt haben wir die Person identifiziert, die wir identifizieren wollten und wir löschen den Rest.
Das Gesetz zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs wird zurzeit in den Parlamentskommissionen diskutiert. Wegen den verschiedenen Überwachungsmöglichkeiten steht es bereits in der Kritik. Diese wird mit den IMSI-Catchern und deren Möglichkeit für die Polizei, massenhaft Handynutzerdaten zu überprüfen, nochmals wachsen.
Monika Zumbrunn im Rendezvous. 13 Minuten vor 1. Ein weniger starkes Atomprogramm, dafür weniger harte Sanktionen, so der Kompromiss, den der Iran und die westlichen Mächte vor rund 3 Wochen in Genf erzielt haben. Auch wenn noch viele Hürden bleiben, der neue iranische Präsident Hassan Rouhani konnte der Bevölkerung einen ersten Erfolg präsentieren mit diesem Durchbruch bei den Atomgesprächen. Die Menschen im Iran hätten positiv reagiert, hieß es bei uns. Tatsächlich? Irin Meyer hat in Teheran die Stimmung erkundet.
Klare Luft, ein sprudelnder Bergbach und unter uns in Sichtweite die im Smog erstickenden Stadtviertel Teherans. Darakeh liegt auf einem der sanften Hügel, die die 15-Millionen-Stadt Teheran umgeben. Mehr noch, ist praktisch Teil der Stadt. Wann immer Luftverschmutzung und Sorgen zu groß werden, und das ist sehr häufig der Fall, strömen viele nach Darakeh. Hier können wir wandern, durchatmen, Energie tanken, vergessen, erzählt eine Frau, die mit 2 Freundinnen unterwegs ist. Im Rucksack nur Proviant, die Sorgen haben sie unten in der Stadt gelassen. Aber natürlich können sie nicht alles ausblenden. Auch sie schauen gebannt auf das, was der neue Präsident Hassan Rouhani kürzlich in Genf erreicht hat. Mit einer Mischung aus großer Skepsis und kleiner Hoffnung. Nur wenn diesem ersten Schritt weitere folgen, wenn beide Seiten, der Westen und das iranische Regime, es ernst meinen, kann das Vertrauen wachsen, sagt Azadeh, die jüngste der 3 Freundinnen. Die Geschichte lehre sie, misstrauisch zu sein, auch wenn die USA und der Iran jetzt unter großem Erfolgsdruck stünden. Das Regime in Teheran müsse die Sanktionen loswerden und die Amerikaner und Europäer hätten eingesehen, dass die Isolierung des Irans für niemanden gut sei, weder für die Region noch für den Westen. Etwas weiter oben in einem kleinen Restaurant machen zwei Studentinnen Rast, entspannen sich bei Musik. Auch sie fliehen hierher, wann immer es ihnen ihr Stundenplan erlaubt. Und auch sie begegnen uns herzlich und offen. Wir unterscheiden zwischen Volk und Regierung hier und im Westen. Ihr könnt ja nichts dafür, dass wir seit Jahren unter den westlichen Sanktionen leiden, sagt Maneli, die Ökonomie studiert. Die Sanktionen sind nur ein Teil des Ganzen. Wir produzieren zu wenig, wir sind nicht unabhängig, kritisiert die Studentin. Unter den hohen Preisen für fast alle Produkte ächzen die Menschen jeden Alters im Iran. Unter der Arbeits- und der Perspektivlosigkeit aber leidet vor allem die junge Generation. Es sei sehr schwer, eine Stelle zu finden, man müsse extrem bescheiden sein, klagt Maneli. Jede Öffnung sei gut, jeder Schritt aus der Isolation eine Erleichterung. Ich bin froh über den neuen Präsidenten, Rouhani, sagt die Studentin. Sie begrüßt die Annäherung zwischen den USA und dem Iran. Freundschaft sei besser als Feindschaft, aber Vorsicht sei geboten. Keiner dürfe den anderen dominieren und der Westen dem Iran nicht seine Forderungen aufzwingen, sagt Maneli. An einer Wegkreuzung sitzen zwei Rentner, Brüder, Einwohner von Darake. Nur der eine spricht, aber dafür ziemlich deutlich. Die Regierung ist schuld an dieser Misere, der Inflation, den horrenden Preisen, sagt der alte Mann. Misswirtschaft heißt das, was er beschreibt. Ein junger Nachbar, der dazugekommen ist, will das so nicht stehen lassen. Russland, Amerika, Italien, England, Frankreich, von dort kommt unser Unglück. Die Regierungen dort sind schuld an unserer Lage, behauptet der Nachbar. Diese Lüge über die angebliche Atombombe, die wir wollen, nichts davon ist wahr, empört sich der Mann. Der Rentner und der Junge, so unterschiedlich ihre politische Haltung ist, teilen aber eine vage Hoffnung in den neuen Präsidenten. Rouhani hat versprochen, es wäre alles gut oder besser, sagt der alte Mann in Darake. Also versuchen wir, ihm zu vertrauen. So richtig konkret kann er es sich allerdings nicht vorstellen. Von der Lockerung der Sanktionen merkt er und merken die meisten Iraner jedenfalls noch nichts. Und immer wieder erinnert er sich, dass es ja schon einmal schiefgegangen ist mit einem moderaten Präsidenten. Mohammed Khatami wollte das Land auch öffnen. 2005 wurde er aber vom Hardliner Ahmadinejad abgelöst. Und in den USA hieß der Präsident damals George Bush. Auch das wissen die Iraner aus ihrer Geschichte. Es muss alles zusammenpassen, sich zusammenfügen. Erst dann bricht die Zeit des Vertrauens an.
Volkesstimme in Teheran, das war eine Reportage von Irene Meyer, gehört in den Mittagsinformationen auf SRF 1, 2, 4 News und der SRF Musikwelle. Gleich hier Spannung zur Hälfte der Schweizer Fußballmeisterschaft, fragt sich nur, wie lange noch? Doch zuerst Chile. Der Sieg ist klar, so klar wie erwartet. Michelle Bachelet ist Chiles neue Staatspräsidentin. Zwei Drittel der Menschen, die wählen gegangen sind, haben ihr die Stimme gegeben. Im Wahlkampf sagte Bachelet, sie wolle die alte Verfassung aus der Militärdiktatur nicht mehr, sie wolle sich einsetzen für eine neue Verfassung. Ich frage unseren Mann in Santiago, Ulrich Achermann, was wird sich ändern im Land, wenn die Verfassung aus der Zeit der Militärdiktatur weg ist?
Die alte Verfassung trägt halt eben die Handschrift Pinochets und manipuliert vieles. Zum Beispiel, dass bei Parlamentswahlen nicht immer der gewinnt, der die meisten Stimmen hat. Oder dass eine Minderheit, und das ist in der Praxis eben die politische Rechte, der Mehrheit vorschreiben kann, wo es lang zu gehen hat. Der Anspruch auf eine neue Verfassung ist für mich die Voraussetzung dafür, dass Chile eine ganz normale Demokratie sein kann. Und das ist bis heute eben nicht der Fall.
Gab denn dieses Versprechen, eine neue Verfassung auf die Beine zu stellen, gab dieses Versprechen letztlich den Ausschlag für Bachelets Sieg?
Nein, viel entscheidender war das Versprechen, eine Reihe von Sozial- und Gesellschaftsreformen einzuleiten mit dem Ziel, das ganz krasse Gefälle zwischen Reich und Arm zu glätten. Chile ist gesamtwirtschaftlich eine Erfolgsstory, aber es gibt einen Schönheitsfehler, das ist eben der, dass der Reichtum extrem ungerecht verteilt ist.
Sie haben eben diesen Reformbedarf angesprochen. Diese Verfassungsreform ist ja die umstrittenste Reform jetzt in Chile. Welches ist denn die wichtigste für die Leute?
Ja, die wichtigste ist ganz gewiss die Bildungsreform. Hier hat sich seit der Diktatur das Prinzip der Kostenpflichtigkeit durchgesetzt und die soziale Wirklichkeit in Chile ist halt schon die, dass sich die meisten Leute keine Bezahlbildung leisten können oder dass sie sich verschulden müssen bei den Banken, um ihre Kinder in eine gute Schule schicken zu können. Bachelet hat angekündigt, die Kostenpflichtigkeit zunächst im Hochschulbereich abzuschaffen und später sollen dann auch die Primarschulen und Sekundarschulen dazukommen.
Die Studentinnen und Studenten sind ja besonders hartnäckig gewesen, sind lange auf der Straße gewesen. Geben Sie sich zufrieden mit diesen Antworten, die der Bachelet Ihnen gibt?
Ja, die Studenten protestieren seit 2011 praktisch jede Woche für Veränderungen. Und natürlich sind sie sehr kritisch eingestellt und sie würden sofort wieder auf der Straße stehen, wenn Bachelet ihre Versprechen nicht oder nicht ausreichend einhalten würde.
Im zweiten Wahlgang sind weniger als 40% der Wahlbevölkerung an die Urne gegangen. Ulrich Achermann, wie erklären Sie sich diese doch geringe Wahlbeteiligung in Chile?
Ja, zum einen war die Wahl von Frau Bachelet so klar, dass das nicht unbedingt eine Einladung war, an der Stichwahl teilzunehmen. Aber die Politik erhält ja auch einen Spiegel vorgesetzt, der zu denken gibt. Das Vertrauen der Leute in die Politik, in die Parteien, in die Institutionen ist nicht mehr gut und es ist vor allem laufend schlechter. Dafür legen die sozialen Bewegungen zu. Vor allem eigentlich die Studenten, die eben weit über den Bildungsbereich hinaus Missstände aufgedeckt haben und den Finger drauf gelegt haben, sei es, dass es um viel zu tiefe Renten geht oder um eine schlechte öffentliche Gesundheitsversorgung.
Das sagt Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. Und vor 13 Uhr noch das da. Der FC Basel, Luzern, IB, GC und St. Gallen, das sind die fünf besten Fußballmannschaften in der ersten Saisonhälfte. Leader Basel und das fünftplatzierte St. Gallen trennen gerade mal 4 Punkte. Das Rennen um die Meisterschaft scheint damit so offen wie schon lange nicht mehr. Naja, mein Sportredaktor Reto Held.
Wenn alles normal läuft, dann verteidigt der FC Basel seinen Titel auch in diesem Jahr. Das zeigen gerade die Spiele in der Champions League. Wer den englischen Topclub Chelsea gleich zweimal schlägt, hat zweifelsfrei auch in der Schweiz genug Potenzial, um ganz oben zu stehen. Nur normal läuft auch beim FC Basel zurzeit wenig. Out in der Champions League trotz der beiden Siege gegen den späteren Gruppensieger. In der Meisterschaft zwar Leader, aber schon fast unglaubliche 9 Unentschieden. Und vor allem eine große Trainerdiskussion um Murat Yakin, welche die Führung der Basler eher befeuert, denn eindämmt. Basel stolpert also gerade. Und wenn der Riese tatsächlich fällt, wird es richtig interessant. Denn es gibt in diesem Fall gleich 4 Kandidaten. Aber bei jedem dieser 4 mindestens so viele Frage wie Ausrufezeichen. IBE beispielsweise, das finanziell den Baslern am nächsten kommt, hat eine höchstens durchzogene Vorrunde gespielt. Denn 5 Siegen zum Start folgten 7 Spiele ohne Sieg. Normalität und vor allem Kontinuität gab es in Bern also kaum, weshalb die Erkenntnis reifte, dass es für den ganz großen Erfolg möglicherweise noch immer ein Jahr zu früh ist. Luzern, der Tabellenzweite, holt aus seinen Möglichkeiten sicher sehr viel heraus, hat ein relativ breites Kader, eine eingespielte Mannschaft, nur gab es regelmäßig auch Rückschläge gegen Teams aus den hinteren Regionen wie in Sion oder in Aarau, was das Unterfangen Meister werden normalerweise unmöglich macht. Und auch die anderen beiden Herausforderer, GC und St. Gallen, haben zwar durchaus Potenzial, GC hat jedoch kaum Möglichkeiten, verletzte Spieler zu ersetzen und wirkt alles andere als stabil genug, um auch erfolgreich zu sein, was die Absetzung des Präsidenten André Dose am letzten Donnerstag eindrücklich zeigte. Und der FC St. Gallen spielt zwar eine gute Saison, auch mit der Teilnahme in der Europa League, hat dort aber auch sehr viele Energien verloren, womit fraglich ist, was in der Rückrunde noch möglich ist. Fazit: Nicht nur der FC Basel hat Probleme, auch die Herausforderer, was es unmöglich macht, den Ausgang der Meisterschaft vorauszusagen. Heißt auch, besser, sprich spannender, könnte die Ausgangslage für die Rückrunde kaum sein.
Das war ein Bericht von Reto Held. Und apropos Fußball, heute Mittag wurden die Achtelfinalpaarungen der Champions League ausgelost. Hier einige ausgewählte Paarungen. FC Schalke 04 gegen Real Madrid. Zenit St. Petersburg spielt gegen Borussia Dortmund. Und der FC Arsenal gegen Bayern München. 13 Uhr. Endlich hat Deutschland eine neue Regierung nach dreimonatigem Diskutieren, Paktieren, Koalieren. Und jetzt? Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Karin Britsch.
Im Steuerstreit mit den USA haben sich 8 weitere Banken in die Kategorie 2 eingereiht. Sie nehmen damit eine Buße in Kauf, denn ihre Kunden haben möglicherweise gegen amerikanische Steuergesetze verstoßen. Die Kantonalbanken von Glarus, Uri und Appenzell plädieren hingegen auf unschuldig. Der Gewerkschaftsdachverband Travail-Suisse ist mit der Lohnrunde 2014 nur mäßig zufrieden. Viele müssten sich mit einer Nullrunde zufrieden geben, trotz der erfreulichen Wirtschaftsentwicklung. Im Schnitt gibt es nächstes Jahr 1% mehr Lohn. Im Kanton Basel-Stadt erhalten Polizisten, Sanitäter und Feuerwehr an der Front Schutzbrillen gegen Laserattacken. Solche Angriffe haben in der Vergangenheit zugenommen und können die Augen dauerhaft schädigen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.